Mit Feiertagspredigten ist es ja immer so eine Sache. Irgendwie ist der Anlass jedes Jahr der gleiche und man muss das immer gleiche Thema auf immer wieder neue Art und Weise verpacken. Und das finde ich immer wieder eine Herausforderung. Und bei Himmelfahrt merke ich nochmal eine besondere Herausforderung. Nicht nur, weil Himmelfahrt schon donnerstags ist und man entsprechend früher mit der Predigt fertig sein muss und das irgendwie so dazwischen liegt, sondern auch, weil natürlich dieser ganze Tag intellektuell ein bisschen herausfordernd ist. Was genau ist da eigentlich passiert? Und weil ich diese Frage ja auch nicht ganz abwegig finde, ja, was haben wir eigentlich davon und was feiern wir da eigentlich? Jesus ist weg und eigentlich wäre es doch besser, er wäre noch hier, oder? Also würde das nicht unseren Glauben manchmal einfacher machen, wenn wir wüssten, da ist er noch zu finden und wir können nach Israel reisen, wenn die politische Lage es zulässt und können ihn treffen. Aber aus irgendeinem Grund hat Jesus selber von sich gesagt, es ist besser, wenn er geht. Kann man nachlesen in seinen Abschiedsreden. Das war seine Perspektive, ja. Da merken wir schon, nicht immer ist unsere Perspektive die zählt. Und ich finde es spannend, wenn wir jetzt darüber nachdenken in den Predigten im Moment, willkommen zu Hause und Gemeinde als ein Zuhause, als Heimat zu erleben mit verschiedenen Aspekten, das dann mit Himmelfahrt zusammenzubekommen. Aber ich glaube, es gibt eine Verknüpfung, die damit zu tun hat, dass wir eben mit unserem geistlichen Zuhause hier am Ort Teil einer größeren Geschichte sind. Und dass Himmelfahrt und die Tatsache, dass Jesus zu seinem Vater auf den Ehrenplatz an der Rechten des Vaters, auf den Regierungsplatz, dass er da hingegangen ist, dass das eben auch zeigt, dass so ein Zuhause nicht nur heißt, ja, wir haben hier so unseren Kontext und unseren Ort und da ist alles gut und wir machen uns das irgendwie gemütlich, sondern dass gerade Himmelfahrt uns daran erinnert, Jesus hat eine weltweite Perspektive. Und allein deshalb ist es auch gut, dass er jetzt nicht nur an einem Ort zu treffen und zu erreichen ist, sondern dass wir von jedem Ort dieser Welt mit ihm reden können und dass wir wissen können, er ist zu jeder Zeit für uns erreichbar. Und wenn wir natürlich über Zuhause nachdenken, dann kann das insofern wieder herausfordernd sein, dass diese Idee von einem Zuhause, was Teil einer großen Geschichte ist, dass das so ein bisschen unseren Rahmen sprengt. Aber das ist dann auch hilfreich, damit wir auch nicht so ein Heimatverständnis entwickeln und so ein Zuhauseverständnis, wo alles nur kuschelig und gut ist. Wir schauen uns dafür, um das zu entdecken und uns dem auf die Spur zu begeben, einen Text an aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung, 7. Kapitel, die Verse 9 bis 10. Da heißt es: Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Wänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Das ist das große Bild, das ist die Perspektive. Darauf gehen wir zu und das deshalb auch ein erster Gedanke. Wir denken ein paar Momente über Gottes Ziel, über Gottes größere Geschichte nach. Letzten Sonntag hatten wir hier diesen Baustellengottesdienst und da ging es darum, dass Gemeinde Teil dieses großen Bauprojektes Gottes ist, dass er ein Haus aus lebendigen Steinen baut, aus Menschen, die sich von ihm da einbauen lassen, die ihren Platz da finden und dass dieses Bauprojekt, solange wir auf dieser Welt sind und solange diese Welt existiert, eben nicht abgeschlossen ist, aber dass es dann irgendwann einmal abgeschlossen sein wird. Und die Offenbarung richtet aus verschiedenen Perspektiven dann immer wieder den Blick darauf, wie es auch sein wird, wenn das mal der Fall ist. Sie spricht auch immer wieder darüber, was bis dahin alles auf die Gemeinde wartet, aus verschiedenen Blickwinkeln, aber eben auch auf das große Ziel. Und wenn man sich dieses letzte Buch der Bibel anschaut, dann ist es wichtig, dass man eben da nicht jetzt erwartet, das ist ein Fahrplan, wo ich im Laufe der Kirchengeschichte genau sagen kann, Kapitel 5 bin ich, keine Ahnung, in diesem Bereich, Kapitel 6 bin ich da, sondern aus verschiedenen Perspektiven wird immer wieder auf ein ähnliches Bild draufgeschaut und verschiedene Dinge, die in der Offenbarung gesagt werden, davon bin ich überzeugt, sind Themen und Herausforderungen, die die Kirche vom Anfang der Zeit bis zum Ende beschäftigen. Aber ganz wichtig ist dann immer wieder der Blick auf das große Bild am Ende. Gerade auch für die Gemeinden, die jetzt anders als wir durch Zeiten der Herausforderungen, der Verfolgung gehen, und das war damals schon der Fall, war dieses Buch für sie eine Stärkung zu sagen, aber am Ende wird es gut. Und dieser Text hier, da geht es nicht um ein Bild von einem Bau, aber es geht trotzdem um dieses Ziel. Und das Ziel am Ende wird hier so beschrieben, natürlich in menschlichen Bildern, weil man sich sonst gar nicht vorstellen kann, eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen, Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen, so viele, dass man sie nicht zählen konnte. Und die alle miteinander sind da zusammen mit dem Ziel, dann Gott die Ehre zu geben. In dieser Fülle und in dieser Vielfalt. Und da merken wir schon etwas davon, dass Gottes größere Geschichte immer vor Ort ihre konkreten Auswirkungen hat. In jeder Gemeinde, die sich um sein Wort rum trifft und darauf ausrichtet, ist es ein Punkt, aber das letzte Ziel ist eben bei Gott eine weltweite, weltumspannende Gemeinde mit Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen. Und natürlich, Evangelium, so wie wir es verkündigen und die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern und wie Kirche bei uns funktioniert, die ist immer irgendwie kulturell geprägt. Unsere Kultur ist eine andere als die Kultur in Afrika oder Asien, und das macht es dann manchmal vielleicht herausfordernd, wenn die Kulturen aufeinander prallen, aber es ist eben nicht die eine Form zu sagen, die europäische Form ist das Richtige oder die asiatische Form. Der Inhalt wird auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht und am Ende sind von allen welche dabei. Das ist Gottes größere Geschichte. Und diese Vielfalt erstreckt sich ja dann auch nicht nur über Kulturen und über Völker und über Stämme. Man könnte sagen, die erstreckt sich auch über Milieus. Ja, wir reden heute viel davon, dass die Gesellschaft immer mehr zerfällt in verschiedene Milieus und es gibt diese und jene und eigentlich können die gar nicht mehr richtig miteinander. Aber bei Gott funktioniert das irgendwie schon. Also bei ihm gibt es am Ende nicht einfach nur eine Gemeinde für die Reichen und eine Gemeinde für die Arbeiter und eine Gemeinde für die Handwerker oder eine Gemeinde für die Studierten. Bei ihm kommt das alles zusammen. Das ist ja letztlich schon das Ziel, mit dem Gott am Anfang die Welt geschaffen hat. Da sind wir wieder bei dieser größeren Geschichte. Er schafft eine Welt zu seiner Ehre und er möchte Menschen auf dieser Welt haben, ein Volk, was diese Erde gestaltet und was etwas von seiner Schönheit, von seiner Herrlichkeit repräsentiert in dieser Welt. Und dann können wir jetzt diese lange Geschichte durch die Bibel durchgehen, wie da vieles kaputt geht und wie das nicht funktioniert und wie Gott mit Menschen wieder diese Geschichte geht und die scheitern auch wieder. Und dann schickt er irgendwann seinen Sohn und dann kommt etwas Neues und dadurch wird ein neues Volk wieder gesammelt. Und in diesem Prozess sind wir gerade noch. Aber am Ende gibt es dann eben ein Volk Gottes mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Und die sind gemeinsam bei Gott in einer neuen und intakten Welt. Das ist die größere Geschichte. Und um Teil davon zu sein, gibt es heute schon Gemeinde. Also es gibt Gemeinde eben nicht nur, damit wir hier es irgendwie für uns ganz nett und gemütlich machen, sondern Gemeinde hat immer diese größere Perspektive von Reich Gottes, was in dieser Welt entsteht und wir sind ein Teil davon. Die Christusgemeinde Linden ist ein Teil davon, so wie Gemeinden an ganz vielen Orten in Deutschland ein Teil davon sind und eben ganz viele Gemeinden weltweit. Und es ist immer wieder gut, auch diesen Blick zu haben. Und nicht einfach nur zu sagen, na, ist doch schön, dass wir so uns haben und es ist alles ganz kuschelig und gemütlich. Das Ziel ist noch ein größeres. Das Ziel ist, Gottes Mission in dieser Welt etwas von ihm sichtbar zu machen. Und jede Gemeinde soll heute hoffentlich schon ein ganz bisschen davon repräsentieren, von dieser Perspektive am Ende. Und deswegen ist es dann eben auch gut, wenn Gemeinde etwas von dieser Vielfalt auf unterschiedliche Weise schon repräsentiert. Am Ende geht es um Gottes Sache und am Ende geht es um Gottes Ehre. Und da merken wir schon, dass mit dem Zuhause, es hat was mit uns zu tun, aber es ist weltweit und es ist größer. Das ist Gottes Ziel, aber wie ist jetzt Gottes Weg dahin? Ja, wie geht er diesen Weg, bis dann irgendwann wir einmal da sind? Was sagt der Text? Der Text spricht davon, von der riesigen Menschenmenge, alle Stämme, Völker, Menschen aus aller Sprachen, aus Kulturen, die sind da mit dabei. Und ich habe schon gesagt, Gott hat dieses Ziel schon heute mit vielen Gemeinden, die heute schon etwas davon leben, was in Zukunft einmal sein wird. Und ein Teil von dem, was in Zukunft einmal sein wird, dass dann nämlich so Gott für alles sichtbar auf dem Thron sitzt, daran erinnert uns dann eben auch Himmelfahrt. Denn Himmelfahrt erinnert uns daran, dass Jesus auch jetzt schon bei seinem Vater ist und jetzt schon mitregiert. Und er kommt ja hier in dem Text auch vor, wenn auch ein bisschen versteckt. Denn in diesem Text ist die Rede von dem Thron und dem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und das Lamm, das ist Jesus. Wir werden da später noch drüber nachdenken, was es mit dem Lamm auf sich hat. Aber offensichtlich verdient auch dieses Lamm alle Ehre. Himmelfahrt meint, Jesus hat die Regierungsgeschäfte mit übernommen. Das genau meint es, wenn in der Bibel immer die Rede davon ist, dass er den Platz zur Rechten des Vaters eingenommen hat. Und das heißt, wenn er jetzt schon regiert, er wird seinen Plan ausführen. Also wir sind jetzt in dieser Welt, wir sind noch nicht am Ziel, wenn das mal in einer erneuerten, neu geschaffenen Welt sein wird, wo alles gut ist und wo dann alle die, die zu allen Zeiten mit Jesus gelebt haben, mit dabei sind. Da sind wir noch nicht, aber Jesus regiert jetzt schon. Und dann können wir darauf vertrauen, dass er diesen Plan auch ausführen wird. Das bedeutet aber auch, wenn er derjenige ist, der auf dem Thron sitzt, dann sind es nicht wir. Das bedeutet ja dann auch, dass nicht unsere Idee von einem schönen, gemütlichen Zuhause zählt, sondern seine Idee. Der auf dem Thron sitzt, ich glaube, das ist logisch, der darf auch bestimmen. Das ist der König. Und deshalb müssen wir eben auch immer wieder fragen, wenn wir darüber nachdenken, was heißt es für uns, zu Hause zu haben und zu Hause willkommen zu sein, das zu erleben, dann heißt es immer wieder zu schauen, wie leben wir das denn heute? Sind wir bereit, nicht einfach nur unsere Ideen umzusetzen, sondern Gottes Ideen auch zu leben? Aber wir können schon heute etwas davon leben. Zum Beispiel, dass Gemeinde nicht nur für bestimmte Altersgruppen ist. Dass Kinder hier mit dabei sind, dass Ältere mit dabei sind, die Leute in der mittleren Generation, Menschen mit Familie, Menschen ohne Familie. Und eben auch Menschen, die schon immer hier wohnen, Menschen, die noch nicht lange hier wohnen, Menschen, die aus anderen Ländern mit dazugekommen sind. Da, wo das gelingt, da leben wir schon etwas von dem, wie es einmal sein wird. Gemeinde soll nicht nur für bestimmte soziale Schichten sein. Und ja, wenn wir natürlich unsere Gemeinden anschauen, dann merken wir vielleicht, da ist manchmal noch ein bisschen Nachholbedarf, da sind wir uns alle relativ ähnlich. Aber das Ideal ist noch ein bisschen anders. Im Himmel wird es keine verschiedenen Abteilungen geben, ja, für die einen und für die anderen. Davon lese ich in dem Text nichts. Da ist eine Menschenmenge in ihrer Vielfalt, aber nicht irgendwie ein Zimmer für die und ein Zimmer für die. Und nein, da sind alle zusammen. Als ich Kind war, da sind wir als Kinder so ab September, Oktober mit unserem Vater in den Wald gegangen, um den jeweils diesjährigen Weihnachtsbaum zu suchen und den dann, nachdem er bezahlt wurde, selber schlagen zu können und nach Hause zu tragen. Das war so jedes Jahr das Familienritual. Und damals war das relativ einfach, so einen Baum zu finden. Warum? Weil man lange Jahre da in unserer Gegend einfach alles voller Fichten aufgeforstet hat. Das heißt, es gab ganz viele Fichtenschonungen, weil die Fichten, die haben, sind schnell gewachsen, konnte man gutes Geld mitmachen und man hat alles vollgepflanzt mit diesen Fichten. Gut für alle, die den Weihnachtsbaum suchen. Heute macht man das ein bisschen anders. Und man macht eben keine Monokultur, wo man sagt, nur eine Sorte Bäume. Warum? Weil es passt eigentlich gar nicht in die Gegend. Ursprünglich sind die Bäume da gar nicht so gewachsen. Außerdem sind sie anfälliger gegen Sturm und auch gegen manche Schädlinge. Also pflanzt man jetzt Mischwälder, Laubwälder und Mischwälder, wo verschiedene Pflanzen zusammen sind. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, Gemeinde sollte immer mehr ein Mischwald sein als so eine Monokultur, wo alle irgendwie so in Reihen stehen und alle sind irgendwie das Gleiche, sondern wo die unterschiedlichsten Gewächse zusammenkommen. Und da, wo das aufwächst und wo dann wirklich so ein Ökosystem entsteht und in so einem ganz normalen Mischwald, da leben dann auch mehr Tiere und da entsteht mehr. Und da, wo Gemeinde das lebt, zeigt sie etwas von Gottes Größe und von Gottes Vielfalt. Und jetzt können wir natürlich überlegen, wie kann das als Gemeinde aussehen? Ja? Wie können wir das leben? Zunächst mal können wir eine andere Perspektive einnehmen. Gar nicht so sehr nur auf das schauen, was wir jetzt hier machen, sondern es ist hilfreich und gut, eben manchmal auch über den Tellerrand hinauszuschauen und sehen, dass Gottes Reich und Gottes Geschichte immer größer ist als einfach nur die Stadt Linden, so schön sie auch ist. Und deshalb ist es uns ja auch als Gemeinde wichtig, dass wir Initiativen mit unterstützen, die nicht nur hier arbeiten, sondern die weltweit unterwegs sind. Unsere Missionare, Gesandte oder wie ich manchmal gerne sage, Mitarbeiter der Gemeinde im Außendienst oder im weltweiten Dienst. Weil das nicht einfach irgendwelche Leute sind, sondern Leute, die wir ganz bewusst mit unterstützen. Und die, die schon länger hier sind, denen werden die Namen präsent sein. Ansonsten empfehle ich einfach mal auch nach dem Gottesdienst beim Kaffee trinken mal hinten in den kleinen Saal zu gehen und sich einfach mal diese verschiedenen Bilder auch anzuschauen. Ja, da sind Personen dabei und Initiativen, die in Deutschland arbeiten. Familie Rösner hier in Deutschland unter Migranten, Gemeindegründung in Ostdeutschland mit Richters und Köhlers, Gemeindegründung und soziale Arbeit in Griechenland mit Familie Antoniadis. Vorbereitung auf Einsätze in muslimischen Ländern mit Familie Glatta, Bibelübersetzung in Mexiko, Familie Schwab, die Übersetzungsarbeit in Ostafrika mit der Familie Rosbach. Und allein schon diese Vielfalt der Projekte ist ja total bereichernd, weil wir einfach Zugang haben auch zu Erfahrungen in anderen Ländern und wir können auf diese Weise teilhaben an Gottes weltweiter Mission, dass wir als Gemeinde mit dabei sind. Ja, nicht jeder Christ kann in andere Länder gehen, nicht jeder Christ muss das, obwohl es vielleicht auch durchaus immer wieder mal eine gute Frage ist, sich diese Frage mal zu stellen, ob das nicht tatsächlich auch ein Thema sein könnte. Aber auch für die, die diese Möglichkeit nicht haben oder deren Weg das nicht ist, wir können als Gemeinde mit dabei sein. Wir können das mit unterstützen und dadurch dann wieder als Gemeinde auch ermutigt werden und den Horizont erweitert bekommen. Und vielleicht kannst du es ganz konkret machen. Ja, das geht natürlich dadurch, dass man Projekte bewusst oder finanziell unterstützt oder den Beitrag zum Gemeindebudget leistet, der dann ohnehin auch in den Missionspart geht. Vielleicht ist es aber auch die Möglichkeit, sich ganz bewusst vorzunehmen, wirklich regelmäßig für diese Personen oder andere, die du kennst, zu beten. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, regelmäßig mal einem von ihnen zu schreiben, einfach eine kurze E-Mail und zu sagen, ja, ich denke an dich und wir wissen, welche Herausforderungen das vielleicht manchmal auch mit sich bringt und du sollst wissen, hier in Linden, da ist eine Heimatbasis, die steht hinter dir. Und so können wir teilhaben an Gottes großer Vision und aus der Basis eines guten Zuhauses dann weltweit beteiligt sein. Das ist das eine und gleichzeitig ist es eben für uns auch immer wieder herausfordernd, wie leben wir das hier konkret vor Ort und wie gelingt uns das eben auch, diese Vielfalt zu leben und auszuhalten und Gemeinde und das, was wir machen, eben nicht so zu gestalten, dass es nur irgendwie eine Personengruppe anspricht und nur die mit diesen oder jenen Interessen oder diesem oder jenen Intellekt. Es bleibt herausfordernd, aber wir denken immer an Gottes Ziel, was nicht unser Ziel ist. Und gleichzeitig ist das ja dann vielleicht auch das, was es herausfordernd macht. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn ich hier lese, eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen, Völkern, Menschen aus allen Sprachen und Kulturen, ob du sagst, wow, das klingt richtig positiv, oder ob du sagst, könnte ja auch ganz schön anstrengend werden. Also so viele verschiedene Leute und was dann alles zusammenkommt und wer weiß, was dann da für eine Musik ist, ob das mein Musikgeschmack ist. Ich denke noch an eine Konferenz, die mein Vater so bei uns zu leiten hatte, und er ließ sich damals hinreißen wegen dem Musikbeitrag, der da war, zu der Aussage, dass im Himmel ja auch Gospelmusik gespielt würde. Und dann kam hinterher ein älterer Mann auf ihn zu und sagte, also das wollte er schon gleich mal sagen, wenn die Musik im Himmel gespielt würde, dann wollte er da nicht hin. Kann man auch ehrlich auf den Punkt bringen, aber vielleicht ist es genau das, was uns dann so durch den Kopf geht. Ja? Das ist dann vielleicht ganz anders als das, was so mein Ding ist. Aber es ist das, was Gottes Ziel ist. Und dann ist ja die Frage, wie so oft, wir sehen das Ziel und wir sehen den herausfordernden Weg dahin. Und es ist die Frage, was hilft uns dann auch dabei, so ein Zuhause zu sein, was gleichzeitig den Blick über den Tellerrand hinausrichtet. Was ist Gottes Hilfe schon heute, jetzt, wo wir noch nicht am Ende sind, sondern noch auf diesem Weg? Es ist der Fokus auf Gott. Es geht um Jesus. Er regiert. Und zu Hause bei ihm zu sein, bedeutet eben wirklich bei ihm zu Hause zu sein. Und die weltweite Kirche mit dieser Perspektive, die kann gebaut werden, weil er nicht an einen Ort gebunden ist. Das ist Himmelfahrt. Aber dann finde ich es ebenso wichtig, nochmal zu lesen, gerade auch wenn wir uns denken, das ist ja ganz schön anstrengend und diese ganze Vielfalt und die anderen Menschen und bah, das ist herausfordernd, dann nochmal zu lesen von dem Lamm, von dem hier die Rede ist. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm und sie riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und das spielt in der Offenbarung dann vorher schon eine wichtige Rolle, dass eben dieses Lamm, was geopfert wurde, dass das auf einmal in den Fokus rückt. Und das ist das Spannende. Der König, der diese Perspektive hat, ist erstaunlicherweise gleichzeitig ein Lamm und damit eigentlich alles andere als wir mit das, was wir mit einem starken Herrscher verknüpfen würden. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, ist nicht ganz aktuell, aber zeigt vielleicht diese Szene im Himmel. Ja, da sind die Menschen aus allen verschiedenen Gruppen und die stehen um diesen Thron, und im Zentrum der Anbetung steht kein strahlender Herrscher, sondern im Zentrum steht dieses Lamm. Das Lamm, von dem es heißt, es war ein Opfertier. Ein Lamm, von dem wir alle wissen, dass ein Lamm jetzt alles andere als ein starkes oder wehrhaftes Tier ist. Ein Lamm, das ist schwach. Ein Lamm, das kann sich kaum verteidigen. Und stellen wir uns mal vor, um was sich heute die Menschenmassen jetzt aktuell in dieser Welt sammeln. Also wo kommen viele Menschen zusammen, wen wollen sie sehen? Besondere Künstler, besondere Sportler, das Besondere, das Starke, das Aufsehenerregende. Das, was wir hier sehen, ist etwas ganz anderes. Es scheint eigentlich völlig unattraktiv zu sein. Aber das ist das, was hier im Zentrum steht. Woran erinnert uns das, dass wir hier dieses Lamm im Zentrum haben? Es erinnert uns zuallererst daran, dass die Gemeinschaft, die wir hier erleben, und die Gemeinschaft der Christen, die wir weltweit erleben, dass sie eben nicht aus uns heraus passiert. Das, was uns verbindet, ist das Wissen, dass wir uns den Zutritt zu dieser weltweiten Geschichte nicht selbst erkaufen konnten, sondern dass im Zentrum jemand anderes steht, der mit seinem Leben bezahlt hat. Das Lamm, was sein Leben gegeben hat. Das Lamm ist der Schlüssel, der uns dahin bringt. Und gleichzeitig ist genau dieses Lamm der König, dem wir nachfolgen. Der König, der schwach geworden ist. Der König, der sein Leben gegeben hat. Der König, der Leidensbereitschaft und Dienstbereitschaft gelebt hat. Und wenn das unser König ist, nicht irgendein strahlender Herrscher, nicht irgendein scheinbares Superidol, sondern ein Lamm. Ein Lamm, das auf eine ganz andere Art und Weise Stärke zeigte und uns den Zugang dazu verschafft, dann kann diese Art des Denken dieses Lammes auch uns dabei helfen, schon heute in der Gemeinde uns einzusetzen, auszuhalten, dass nicht immer alles so ist, wie es unserer Vorliebe entspricht, auch Einsatzbereitschaft zu bringen für diese weltweite Geschichte. Es braucht diesen Blick, weil es nicht in uns drinsteckt. Wir blicken an Himmelfahrt auf den König, der regiert, aber es ist das Lamm. Und ihm sind wir herausgefordert und eingeladen, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen und von seiner Gesinnung geprägt zu werden und das immer wieder in den Blick zu nehmen. Und wenn das Leben, das Sterben von Jesus und auch seine Haltung, wenn das unser Leben prägt, dann prägt es auch unser Zuhause hier. Und dann können wir einsatzbereit werden für Gottes Sache, weil er es war. Dann können wir, wenn es nötig ist, auch leidensbereit werden, weil er es war. Hier am Ort und weltweit. Amen.